Guten Morgen. So, bevor wir anfangen, bete ich noch mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du mit uns gehst, dass du hier dabei bist jetzt. Du siehst, wo alle jetzt herkommen, was uns beschäftigt, was wir erlebt haben in der vergangenen Woche. Mach du uns bereit, gib uns offene Augen und Herzen her, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dass wir hier wachsen dürfen. Amen. Dankeschön. Wie ein paar von euch ja schon wissen, ich nehme an, vielleicht sogar alle, keine Ahnung, sind wir ja gerade dabei zu renovieren. Wir haben das Haus, wir schmeißen alles raus, ziemlich. Wir wollen das vieles neu machen. Und dann ist mir, ich wusste eigentlich, dass es da ist, aber ich habe es mal mitgebracht, ist mir das in die Hände gefallen. Jetzt glaube ich, die meisten von euch wissen, was das ist. Hier drüben vielleicht nicht so sehr, weiß ich nicht. Weißt du, was das ist, Samuel? Okay. Ihr kennt das schon, ne? Ihr wisst, was das ist. Ja, ein paar Nicken und so. Jetzt will ich mal fragen, wer gibt mir denn was dafür? Wer würde mir denn jetzt hierfür etwas verkaufen? Nein, wenn er echt wäre, Reinhold, kriege ich dein Auto? Dafür meine ich jetzt. Wäre das in Ordnung?
Das wäre in Ordnung.
Willst du es dir nicht erst angucken?
Ja.
Nee? Okay. Ich weiß nicht, wäre da noch irgendjemand, der Interesse hat? Klaus, du?
Zeig mir mal die Rückseite.
Nee. Erstmal nur musst du jetzt sagen, ob das okay ist.
Auch dein
Auto nehme ich. Das ist okay.
Das
stimmt auch, die deutsche Marke ist vorbei. Martin, hast du was für mich?
Nein.
Thomas, ich weiß, du willst was verkaufen, glaube ich, ne?
Du kannst ein paar Slotier.
Also, wenn man die Rückseite sich anguckt, merkt ihr, das ist nicht echt. Ja, das ist irgendeine Werbung, ich wusste gar nicht von was genau. Mein Opa hatte das bei sich in der Werkstatt an der Wand hängen. Und ich weiß nicht warum, vielleicht war es nur, weil es so selten war. Man hat einen 1000-Mark-Schein eigentlich nicht so häufig gesehen. Und damit haben die hier Werbung gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum zeige ich euch das? Warum frage ich euch das? Weil der Text heute, den wir haben in unserer Reihe im ersten Johannesbrief, glaube ich, eine ähnliche Frage aufwirft. Und zwar die der Echtheit, die des authentischen Lebens. Ja, und bei Wertgegenständen, also Geld und Edelmetalle und alles das, ist es natürlich wichtig, dass es echt ist. Da hat der Klaus schon recht, ne? Zeig mir die Rückseite und du siehst das. Also viel Wert hat das nicht, aber es ist wichtig, dass man das prüft. Wenn jetzt jemand kommt und möchte was von dir haben, du willst was verkaufen oder kaufen, dann sollte das, was du bekommst, echt sein. Und genauso gehen wir heute, glaube ich, auch ein bisschen damit um. Johannes gibt uns in seinem Brief nämlich eine Anleitung, dass wir testen können, wer echt ist in der Gemeinde, also wessen Glauben echt ist und was es eben auf sich hat damit. Ja? Wir können zwar hier in dem Fall das antrainieren, wir können drauf gucken, anfassen. Ne, wenn man heutzutage Geld hat, kann man da, glaube ich, ein Wasserzeichen erkennen. Es gibt Anzeichen dafür, dass es echt ist. Und genauso ist es mit dem Glauben, mit dem Christsein. Ganz genauso. Und Johannes zeigt uns das auch jetzt in diesen Versen. Wie echt ist mein Christsein? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Für ihn war es so, es waren Menschen in der Gemeinde, die angefangen haben, etwas anderes zu verkünden als das, was sie kannten, also was das Evangelium eigentlich bedeutet. Da waren Menschen, die haben gesagt, sie sind sündlos beispielsweise. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber sie haben etwas gesagt, was nicht stimmte. Und Johannes sagt, naja, glaubt das doch nicht. Ihr könnt hier dran erkennen, wer dazugehört, wer Christ ist und wer eben nicht. Woran macht ihr das denn fest? Ich meine, wenn ihr jetzt ohne, dass wir jetzt auf den Text schauen, was wäre denn ein Grund, wo ihr sagt, das ist ein Christ? Das ist jemand, dem kann ich glauben. Es ist Erfahrung vielleicht. Ich gehe 20 Jahre in die Gemeinde, man kennt sich, das macht mich zum Christen oder das macht mich zum glaubwürdigen Christen, authentischen Christen. Oder ist es jemand, der große Wunder erlebt hat, viel erlebt hat mit Gott, wo Gott eingegriffen hat in sein Leben und gesagt hat, guck mal hier, an dieser Person kann ich das festmachen, das ist ein Christ. Ich glaube, dass wir nicht so einzelne Themen haben, aber es gibt ein paar Punkte und die möchte ich gerne mit euch mal zusammen erkunden. Ich habe hier stehen, ein Beispiel. Und ich finde es, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt sage. Einige von euch kennen, sagt der Name vielleicht nicht, Six Sister weiß es vielleicht sogar, Joshua Harris. Ja, hast du das mitbekommen? Ja. Das ist ein Pastor gewesen in den USA, hat ziemlich viele Bücher geschrieben, war sehr bekannt, hat unter anderem das Buch Ungeküsst und doch kein Frosch geschrieben. Also war sehr bekannt. Auch, also ich wusste, wer das ist. Ich wusste auch, kannte die Gemeinde, wo er tätig war. Und er hat jetzt, ich glaube, vor 2 Wochen sich komplett aus allem zurückgezogen und hat gesagt, er glaubt nicht mehr. Er ist kein Christ mehr. Einfach mehr aus dem Nichts. Er hat sich jetzt auch scheiden lassen von seiner Frau. Also es kommt so ein bisschen zusammen. Und ich erwähne das sehr zögerlich, weil ich will nicht über ihn urteilen. Ich weiß nicht, was ihn bewogen hat, so richtig zumindest. Aber hier war jemand, der stande voll im Leben, der hat 20 Jahre Erfahrung gehabt, Pastor der Gemeinde, 7 Bücher geschrieben oder so. Ja, also wenn es Zeichen gibt, die wir erkennen sollen, und das so wäre vielleicht jemand gewesen, ja, dann wäre er auf jeden Fall durch den Test gekommen. Aber es ist jetzt auf einmal, zeichnet sich ein anderes Blatt und er ist ganz woanders in seinem Leben. Also ich erwähne das nur aus dem einen Aspekt, dass wir uns alle selbst prüfen. Nicht um uns jetzt hier Angst zu machen, das ist ein bisschen, bin ich wirklich gläubig oder nicht, sondern wirklich, es gibt Dinge, die einen authentischen Christen ausmachen und die zeigt uns Johannes. Ich hatte ja eben gesagt, es sind Menschen aufgetreten in der Gemeinde, die gesagt haben, sie wissen mehr. Sie wissen genau, was es bedeutet, Christ zu sein. Und zwar noch mehr als das, was Johannes verkündet hat, noch mehr, was wir in der Bibel sehen. Die hatten die Erkenntnis. Die hatten mehr Wissen als andere. Ja? Die sogenannten Gnostiker, die haben sich dann auch jahrhundertelang noch vertreten, haben den Glauben erweitert um ihren echten Glauben. Und zwar mit solchen Aussagen, die wir auch letzten Sonntag gehört haben. Und immer, und ich sage das auch nochmal ganz kurz nebenbei, immer, wenn jemand zu der Bibel noch was hinzufügen möchte, seid skeptisch. Seid sehr skeptisch. Da dürft ihr gerne prüfen und nachfragen. Ja? Wir haben das Wort Gottes. Das ist ausreichend, vollkommen in dem, wie es da ist. Ja? Und ich will nicht, dass ihr das in Frage stellt. Aber jedes Mal, wenn ihr was hört, vorne von der Kanzel zum Beispiel, aber auch untereinander, wie auch immer, prüft das. Geht nach Hause, schlagt die Bibel auf. Ist das richtig, was er da gesagt hat? Kann ich damit gehen? Nehmt das nicht einfach hin. Ja, ich glaube, viel zu viele Menschen, die einfach sagen, naja, es wurde ja so gesagt, es klingt auch gut, 100%, aber steht es denn wirklich da in der Bibel? Und ich hoffe, dass ihr das jetzt auch zu Herzen nehmt und am Ende, also vielleicht nicht jetzt gleich heute nach dem Gottesdienst, aber gerne auf mich zukommt, wenn ihr sowas von mir hört und sagt, Frank, das glaube ich ist anders. Das kann passieren. Ja, soll nicht passieren, aber ich möchte gerne, dass ihr euch ermutigt fühlt. Kommt auf mich zu. Wenn 70 Leute auf mich zukommen und sagen, ich möchte mal gerne über die Predigt reden, finde ich das richtig gut. Ja, also das können wir gerne machen. Prüft alles. Ja, ich hatte euch hier diesen Vers mitgebracht. Das ist mein Trauvers. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Sodass ihr prüfen könnt. Paulus war das auch sehr wichtig, dass man nicht alles glaubt, was gesagt wird, sondern es muss geprüft werden. Und das können wir nur, wenn auch wir da drauf Acht geben. So, jetzt kommen wir mal langsam zu unserem Text. Für die Gemeinde war es eine Herausforderung. Ja, sie konnten nicht so richtig, das war ein bisschen nichts anfangen mit diesen neuen Aussagen, die gekommen sind. Vor allen Dingen, weil die gut klangen. Ihr sündigt nicht mehr. Ne? Wir sündigen nicht mehr. Wenn ihr glaubt, dann sündigt ihr nicht mehr. Und man merkt sogar, dass Johannes genau diese Leute auf dem Schirm hat. Das ist jetzt der Text von letztem Sonntag. Und ihr seht, wenn wir sagen, ne? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir. Dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Johannes greift die Sachen auf, die damals gesagt wurden. Durch diese Gnostiker und gibt die Antwort. Ja? Wenn wir aber im Licht wandeln und wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Also er hilft der Gemeinde, indem er einfach sagt, das, was die sagen, ist falsch. Ja? Belügt euch nicht. Ja? Lasst euch nicht verblenden von dem, was hier gesagt wird, denn wir haben die Antwort. Ja? unsere Sünden bekennen und im Licht wandeln, dann reinigt Jesus uns. Und ich lese das jetzt nicht komplett, weil es ja auch offensichtlich nicht der Text ist, den wir heute hier durchnehmen wollen, aber es ist wichtig zu sehen, es hat hier angefangen, wie Johannes das aufgreift, und das geht nämlich weiter, auch in den Text, was wir heute machen. Deswegen habe ich das jetzt auch erwähnt, dass wir seht, das, was er wiederholt, sind nicht einfach irgendwelche Sachen aus der Luft gegriffen. Das sind tatsächlich die Dinge, die damals angesprochen wurden. Und von daher glaube ich, dass dieser Beginn von diesem Kapitel im ersten Johannesbrief ein Test ist. Ein Test auf Echtheit. Ähnlich wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist der erste Test, dass ich sehen kann, wenn ich diese Dinge behaupte, dann belüge ich mich selbst. Ja, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung und ich muss aufpassen. Und ich glaube, dass dieser Test, den nennen wir jetzt mal den Test des Glaubens, den Test der Authentizität. Authentizität. Ja, ein Test auf Echtheit. Und es geht um Gehorsam. Es geht ganz klar um Gehorsam. Wenn du glaubst, wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, musst du gehorsam sein gegenüber Gottes Geboten. Wir können nicht sündlos sein in dieser Welt. Wir können die Sünden nicht komplett ablegen. Und wir dürfen da aber auf Jesus vertrauen, der uns da reinigt. Und dieser Gehorsam geht da einher. Woher wissen wir also, ob wir in seiner Beziehung mit Jesus stehen, indem wir seine Gebote halten wollen? Manchmal fallen wir hin, das kann passieren, aber wir wollen seine Gebote halten. So, und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und schreibt, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Gehorsam, wer sein Wort hält, Gehorsam, lässt die Liebe Gottes vollkommen werden. Und ich will mal kurz auf dieses Vollkommenwerden eingehen, weil das mehr bedeutet, als wir es, glaube ich, herauslesen können. Wieso ist denn Gehorsam so wichtig, dass die Liebe Gottes vollkommen wird? Macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Man müsste ja meinen, dass die Liebe Gottes ist hier vollkommen aufgezeigt und für uns bereitgestellt. Stimmt auch. Aber Johannes sagt, erst wenn du gehorsam bist, ist es vollkommen. Warum? Das Wort hier, also wie man es im Griechischen da schreibt, das hat eigentlich eine Bedeutung, die mehr dahin geht, dass es ein Ziel hat. Ja? Die Liebe Gottes wird zur Perfektion gebracht, wenn wir gehorsam sind. Dass es noch ein zusätzliches Ziel hat, da kommen wir nachher nochmal drauf. Deswegen behaltet das mal im Kopf. Aber es ist wirklich diese Ausrichtung. Eigentlich ist es nicht damit getan, dass du glaubst und sagst, ja, ich glaube, fertig. Es hat noch ein Ziel mit eingebaut. Ja, nur kurz mal im Kopf behalten. So, jetzt tatsächlich mal zu unserem Text für heute. 7-11. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes beginnt seinen Teil hier wieder mit den Anspielungen zu den Irrlehrern, die mit neuen Geboten und neuen Erkenntnissen aufgetreten sind. Aber was er weitergibt, ist nichts Neues. Er sagt noch, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot. Bewusst wieder dieser Gegensatz, ja. Es kam nichts Neues dazu, was Johannes schreibt. Es ist immer das, was man schon von Anfang an gehört hat. Und ich weiß nicht, wie, wenn ihr das lest, was ihr euch als erstes in den Kopf fällt, aber ich glaube, den Juden war es eigentlich klar, die denken an das Gesetz, die denken an die 5 Bücher Mose, die denken an das, was schon da geschrieben stand. Und das ist auch zum Teil richtig, denn da kommt ja auch was über die Liebe Gottes und Gebote vor und Gehorsam vor. Aber ich glaube nicht, dass Johannes das meint. Wir sehen hier, wir sehen im 5. Buch Mose zum Beispiel, ne, da steht, das sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie nun tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang dem Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst. Es war ein großes Thema für die Juden. Und das ist aber nicht das alte Gebot, was er meint. Johannes spricht nicht vom Alten Testament, er spricht nicht davon, was vom Opfersystem und von all den Dingen, die da vielleicht sofort reinkommen. Johannes hat etwas anderes im Sinn. Johannes denkt nicht eben an das ursprüngliche Gesetz, er denkt an Jesus. Er nutzt sogar die Wortwahl in seinem Brief, die Jesus auch genutzt hat und die wir eben auch zum Teil gelesen haben in Johannes 13 bei der Fußwaschung. Ja, es ist eigentlich sogar im Anschluss dieses Textes, dass wir in diesen Versen, ihr seht sie hier oben 33 bis 35, dieselben Wortlaut wiedersehen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wir haben jetzt festgehalten, Johannes sagt nichts Neues, er gibt ihnen nichts Neues, er hält dagegen, was die Irrlehrer dazugenommen haben, ja, was die Irrlehrer an Geboten weitergegeben haben und macht deutlich, hier geht es um Jesus. Hier geht es nur um das, was er schon geschrieben hat. Das heißt, das alte Gebot ist dieses Gebot, weil es von Jesus kam. Und für die Juden war es ja auch klar, ne, dass meine Beziehung zu Gott ausschlaggebend ist in allem, was ich tue. Ja. Von Anfang an haben sie das gehört, das muss man halten, ich muss da gehorsam sein. Und häufig sehen wir das dann so. Ja. Gottes Liebe wird zwischen dem, was er getan hat für uns am Kreuz und dem, was wir annehmen als Mensch, deutlich. Man soll den Herrn, sein Gott, lieben, ja. Und Gott liebt uns. Also eine Wechselbeziehung. Wir sind in einer Beziehung mit Gott, wir können ihn lieben. So wurde das auch verstanden. Ja, und so ist es auch, glaube ich, im Alten Testament zum Teil beschrieben. Natürlich mit dem Hinweis auf den Gehorsam. Ne? Also Israel musste gehorsam sein. Aber jetzt kommt der Knackpunkt eigentlich, wie ich finde. Es sagt nämlich ein Vers später, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Also wir fangen an mit, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das ist sehr verwirrend. Und ich musste auch ein bisschen erst überlegen, wie kommen wir denn dazu, dass es wieder ein neues Gebot ist, was eigentlich kein neues Gebot ist, und doch das alte Gebot, was Jesus gesagt hat in Johannes 13, was wir eben gelesen haben. Das Neue an diesem Gebot ist, dass die Liebe Gottes in keinem, also vorher, vor Jesus, nicht so definiert wurde, wie sie jetzt definiert ist. Ja? Das heißt, wir finden im Alten Testament ein System, wo es darum geht, dass Israel gehorsam ist und glaubt und Gott sie segnet. Ja? Im Neuen Testament sehen wir Jesus, der alles auf sich nimmt, der dienend ist, der aufopfernd ist, der selbstverleugnend ist, und diese Liebe Gottes, die wir am Kreuz auch sehen, das ist dieses neue Gebot. Es ist ein komplett anderes System als das, was man vorher kannte. Ja? Wo vorher Bestrafungen ein Teil davon waren, ne? dass Gott die Israeliten bestrafen würde, sagt Mose ja auch, bis in die dritte und vierte Generation, wenn sie nicht gehorsam sind. Das ist eine Situation, die nicht mehr so stattfindet, weil Jesus die Strafe auf sich nimmt. Das ist eine neue Liebe. Also das ist eine neue Form dieser Liebe Gottes. Ja, wir sehen es im Philipperbrief, wo Paulus ja auch schreibt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist ein Beispiel dafür. Diese Liebe, die jetzt hier neu ist, ja, sehen wir nur in Jesus. Die Fußwaschung, von der wir gelesen haben, ist ein gutes Beispiel dafür. Jesus, der Sohn Gottes, wäscht seinen Jüngern die Füße. Es gibt keine Grenzen dort in dieser Liebe. Es gibt nichts eine Sache, wo wir sagen, das kann ich nicht tun, das kann ich nicht geben. Jesus hat alles gegeben. Ja, diese Liebe ist aufopfernd, sie ist gewillt, Dinge auf sich zu nehmen, ohne Gegenleistung. Nur um dem anderen das Beste zu ermöglichen. Und das ist der Test, den Johannes uns gibt. Das ist der Test, wie man erkennt, dass wir Christen sind. Wenn wir authentisch leben wollen, dann müssen wir lieben, wie Jesus geliebt hat. Und das ist natürlich nur möglich aufgrund des Kreuzes. Ihr habt euch ja, ich habe ja eben gesagt, ne, mit dieser Vers 5, über die vollkommene Liebe, ja, wer sein Wort hält, also wer gehorsam ist, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Und ich möchte das jetzt hiermit zusammenbringen. Ich glaube, dass Gottes Liebe wird zur Perfektion gebracht, dass wenn wir sie nach außen tragen, wenn wir unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Geschwister mit der gleichen aufopfernden Liebe lieben, indem wir dienend alles ertragen, um dem anderen das Beste zu ermöglichen. Das würde ungefähr so aussehen. Ja, das heißt, wir haben die Liebe Gottes zu uns, die wir erkennen dürfen, die wir erkannt haben, also die, wo Gott uns die Augen geöffnet hat für. Aber sie wird erst vollkommen, sie erfüllt ihr Ziel erst wirklich, wenn wir diese Liebe auch weitergeben zu anderen. Das ist das neue Gebot. Das ist diese Situation, die er meint. Gottes Liebe war nicht in irgendeiner Weise nicht perfekt, aber sie hat ein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel können wir ja, leben, wenn wir lieben. Wenn wir gehorsam sind, eben auch. Es ist also das ein bisschen mehr, was uns auszeichnen sollte, weshalb die Leute wissen, weshalb wir wissen dürfen, wer zu uns gehört und wer nicht. Und letztlich natürlich idealerweise so. Vollkommene Liebe, wo unsere Nächstenliebe, die alles, die Jesus spiegelt, komplett dazu führt, dass andere Menschen auch Gott in eine Beziehung zu Gott kommen. Ja, dieser Test ist nicht nur dafür da, dass ich am Ende sagen kann, okay, das ist echt, das ist echt, das ist echt, das ist vielleicht unecht. Der Test ist nicht dafür da. Der Test ist dafür da, dass andere Menschen erkennen, was an uns authentisch ist, was an uns echt ist und was uns ausmacht. Das ist der Grund. Es gibt ein Lied, ich mag das sehr, das heißt Love You With The Truth, also es ist offensichtlich ein englisches Lied, aber es geht genau darum, dass wir manchmal mit der Wahrheit zurückhalten gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir denken, wir lieben sie damit mehr, weil wir Angst haben, dass wir Falsches ja, auf die Füße treten. Ich habe euch mal den Refrain übersetzt. Wenn wir lieben, verdienen wir uns das Recht, die Wahrheit zu sagen. Wenn wir die Wahrheit sagen, zeigen wir der Welt, dass wir wirklich lieben. Ich zeige nicht mit dem Finger, ich strecke meine Hand aus. Ich gebe alles, um zu sehen, wie Gott meinen Freund rettet. Und dann hört es damit auf, ich werde dich mit der Wahrheit lieben. Und ich glaube, neben der Tatsache, dass wir das Evangelium verkünden können, ist das hier genau das, mit der Wahrheit lieben. Die vollkommene Liebe Gottes kommt zum Tragen, wo wir trotz allem Widerstand die Wahrheit weitergeben, seine Liebe weitergeben. Und das wird ja auch hier dann deutlich in den letzten Versen von diesem Abschnitt. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Jetzt hat er aufgezeigt, warum oder um was es geht bei der Liebe Gottes. Ne? Johannes hat uns, finde ich, sehr deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Und jetzt kommt dieser Abschnitt und ich würde gerne mal wissen, wie ihr damit umgeht, weil das sind sehr harte Begriffe, die er hier nutzt. Ja? Johannes kennt hier keine Grauzone. Hier ist nicht so ein bisschen wie unsympathisch oder ist mir nicht ganz recht. Hier ist Liebe und hier ist Hass. Wenn ich nicht liebe, dann hasse ich. Wenn ich hasse, dann kann ich nicht lieben. Ist ganz klar, schwarz-weiß. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Wenn du Nachfolger Christi bist, wenn du glaubst, Jesus nachzufolgen, dann liebst du deinen Bruder. Punkt. dann ist nämlich die Situation, wo Menschen oder wo es schwierige Menschen gibt, mit denen ich schwer klarkommen kann, der erste Beweis dafür, dass ich Sachen auf mich nehme, aufopfernd bin, dienend bin, ja, und das weitergeben kann. Das ist der erste Schritt. Und hier ist es dann umso wichtiger, dass wir sagen, es ist eine 100% Sache. Hier ist nicht eine Sache, wo Johannes sagt, 50% ist okay und ich wachse darin, andere Menschen zu lieben, sondern ich muss diese Liebe in allen Situationen meines Alltags anwenden. In allen Situationen, wo ich mit Menschen zu tun habe, soll diese Liebe Gottes zum Ausdruck kommen. Das ist schwer. Das ist nicht einfach und es ist auch nicht gut, wenn wir uns dann klein beigeben und sagen, naja, ich mach's bei denen oder ich mach's bei einer Person, wo es mir richtig schwer fällt und das zählt dann für alle. Nee, das zählt nicht für alle. Wenn du Probleme hast mit Menschen hier in der Gemeinde, dann geh auf sie zu, sprich sie an. Das ist eine Form der Liebe, wenn du anfängst, das Gespräch zu suchen. Wenn du versuchst, diese Menschen zu erreichen und nicht einfach zu sagen, naja, ich komme mit der Hälfte hier klar, aber mit der Hälfte habe ich ein Problem. Das geht nicht. Das ist auch nicht das, was er hier schreibt. Alle anderen Situationen sind in der Finsternis, wie er es beschreibt, sind im Dunkeln, sehen nicht, was tatsächlich Sache ist. Und warum ist er da so deutlich? Ich glaube, dass er sehr klar zum Ausdruck bringen möchte, dass diese Irrlehrer, die neue Gebote gegeben haben, hier schon diesen Test versagen. Und dann dürfen wir genau wissen, ja, dass wir natürlich das nicht einfach stehen lassen, aber diesen Menschen begegnet werden kann. Das ist wichtig. Weil wir kriegen einen Wegweiser, was es heißt, im Licht zu wandeln. Und ob unser Glaube echt ist, lasst uns das nicht einfach beiseite schieben und gering schätzen. Und in allem, ja, ist dieser Widerstand, den wir vielleicht häufig verspüren. Ich habe es schon sehr häufig mitbekommen, dass es Situationen gibt, wo Sachen Wahrheit zurückgehalten wurde oder halt zumindest auch vielleicht sogar gewisse Situationen nicht angesprochen wurde, weil man denkt, die Person kommt nicht klar damit oder es kommt zum Streit. Ja? Ich kann nachvollziehen, wie man da hinkommt, aber es ist genau das Gegenteil zu dem, was Johannes beschreibt. Im Grunde, wenn du merkst, dass dein Bruder sündigt oder das ist jetzt eine krasse Sache, aber wenn du das merkst, dann ist es liebevoll, ihn darauf anzusprechen. Wenn du angesprochen wirst mit Kritik und denkst dir als erstes, hat der mir überhaupt was zu sagen, dann musst du auch an dir da arbeiten. Denn das, was die andere Person da tut, ist schwer, aber in vollkommener Weise liebevoll. Und ich muss auch das annehmen können, mit der Kritik zu leben, ja, je nachdem, wie sie aufgetragen wird. Das sollte natürlich schon angemessen sein. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir so eine Kultur haben, wo man auch auf schwierige Themen aufeinander zugehen kann, ohne zu sagen, wer ist das überhaupt, der mir das sagen möchte? Sondern dass man davon ausgeht, dass die Person mit bestem Beispiel vorangeht hier. Nicht sagt, das nicht euch zum Ausdruck bringt, weil er denkt, ich bin besser als du. Ja, ich kann das besser und deswegen sage ich dir das. Sondern weil er euer geistliches Leben, euer Leben am Herzen hat, auf dem Herzen hat und da dienend euch das erzählen möchte. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben ein Problem damit, wenn es um so Superlative geht, um so Sachen wie immer und nie und Liebe und Hass und extreme Sachen. Wir haben da echt, glaube ich, ein Problem mit. Lass uns mal kurz über das Wort Hass. Habt ihr schon mal, sicherlich auch mal benutzt, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, die einzige Situation, die mir einfällt, ist, es geht ums Essen, wo ich dann sage, es gibt ein paar Sachen, die will ich einfach nicht haben. Ja? Und dann hasse ich dieses Essen. Also, wenn ihr uns irgendwann einladen wollt, ich sage das mal kurz hier, Parmesan, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Aber abgesehen davon gibt es doch keine Situation, wo ich das jemals gesagt hätte. Ich habe nicht in zu Hause den Gedanken gehabt, ich hasse jemanden hier, der hier sitzt. Ist nicht passiert. Ist auch nicht auf der Arbeit passiert und sonst wo. Ich nutzte dieses Wort an sich nicht. Und ich glaube, dass wenn ihr genauso denkt wie ich, dann fühlt man sich auch nicht so angesprochen hier. Ich hasse meinen Bruder ja nicht, also liebe ich ihn automatisch. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, dass wenn ich ihn nicht liebe, dann hasse ich ihn automatisch. Es ist andersrum. Die Liebe ist das, wo du anstreben sollst, nicht das Nicht-Hassen. Ihr dürft Wir dürfen unsere Mitmenschen lieben. Ich glaube, dass wir da vollkommen werden, wenn wir da, sag ich mal, hier drin wachsen. Und es ist für mich auch eine Schwierigkeit, weil ich merke, dass ich habe sicherlich mit manchen Leuten noch nicht viele Worte hier gewechselt. So persönlich. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht gerne kann oder dass wir da kein Thema haben, aber es ist einfach nicht aufgekommen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen, man hat seine Leute, auf die man zugeht, und ein paar Leuten geht man aus dem Weg. Für so eine Grauzone ist kein Platz. Und Johannes gibt uns diesen Test, damit wir da uns selbst prüfen können. Ja, dass wir selbst schauen können, wo wir stehen. Und ich glaube, dass wir authentisch sind. Und zwar in so einem Maße, dass Menschen angezogen werden davon. Wenn wir diese Liebe, die Johannes beschreibt, spiegeln, die Jesus uns gezeigt hat, dann sind wir echt, dann sind wir wertvoll. Nicht so wie das hier, sondern tatsächlich wertvoll. Und das hat einen Reiz. Menschen werden sich fragen, warum ist das denn hier so? Warum handelt derjenige denn so? Das macht keinen Sinn. Ja, denn das, was Jesus getan hat, rein technisch macht das auch keinen Sinn, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ja, aber er hat es getan. Er hat sich geopfert. Und ich glaube, wir können damit wirklich Menschen nicht nur begeistern, aber auch dazu führen, dass sie zu Gott kommen, indem er natürlich auch zu ihnen spricht. Wir haben das Evangelium und wir haben diese Herzensveränderung erlebt. Und wir dürfen davon erzählen, wir dürfen davon weitergeben. Und ich glaube, dass wir an den Stellen, wo Gott uns herausfordert, und ich glaube, dieser Text ist einer davon, aber auch natürlich die Fußwaschung, wo Jesus das ganz genauso schreibt, dass da mehr zusammenhängt als nur eine gute Gemeinschaft in diesem Raum. Da hängt so viel mehr dran, dass wir gar nicht erahnen können, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir so lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich habe ein Zitat gefunden, und damit möchte ich auch gerne abschließen, von einem Pastor in den USA, David Platt. Der schreibt: Der Preis ist sicherlich hoch für Menschen, die Christus nicht kennen und die in einer Welt leben, in der Christen vor dem selbstverleugnenden Glauben zurückschrecken und sich in einem selbstverwöhnenden Glauben niederlassen. Während Christen beschließen, ihr Leben damit zu verbringen, jeden Traum zu erfüllen, anstatt ihr Leben der Verkündigung des Reiches Gottes zu geben, bleiben buchstäblich Milliarden, die das Evangelium brauchen, im Dunkeln. Jetzt nochmal zu dem ersten Satz. Der Preis ist sicherlich hoch für Menschen, die Christus nicht kennen und die in einer Welt leben, in der Christen vor dem selbstverleugnenden Glauben zurückschrecken und sich in einem selbstverwöhnenden Glauben niederlassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das werden können, noch mehr und mehr. Ich glaube, es ist zum Teil schon so, wo wir nicht uns selbst verleugnen, nicht aufopfernd sind, sondern verwöhnend. Da, wo es angenehm ist, da gebe ich mich hin, da diene ich. Und das lässt tatsächlich Menschen im Dunkeln, weil wir das Licht hier sind. Das wahre Licht scheint schon, sagte Johannes, indem wir diesen Test bestehen und authentisch leben. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dich kennen dürfen, dass du vollkommene Liebe gezeigt hast am Kreuz, Herr, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass wir dich jetzt zu dir kommen dürfen. Aber Herr, hilf, dass wir dieses Ziel auch erfüllen, das in deiner Liebe verankert ist, Herr, dass wir das weitergeben, dass wir anderen Menschen dienen, dass wir uns selbst auch verleugnen, aufopfern, Herr, dass es ein Zeugnis ist, dass ja, niemand beiseite schieben kann, dass es Menschen erreicht und dass wir da das Licht in diese dunkle Welt strahlen dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier, Herr, heute. Hilf uns da gemeinsam, für dich ein Zeugnis zu sein. Amen.